Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Das Mobilitätsmagazin. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Ganz genau, völlig richtig. Wir sind beide am Start.
Herzlich willkommen zu 2 Stunden Sonntagsfahrern rund um alles, was rollt und sich bewegt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Alleine, weil Andreas sonst ja gar nicht wüsste, wohin mit seinen ganzen guten Tipps und Tricks. Darum gibt es nämlich die Audienz beim Autopark.
Ach, nur deswegen?
Ja, auch um dich zu beschäftigen irgendwo besser, als du hängst auf der Straße rum, ne?
Das stimmt, da mache ich nur Blödsinn. Ja, woher weiß die das schon?
Audienz beim Autopapst.
Als ich heute so fuhr, zu dir fuhr quasi,
ja.
Zu Ihnen natürlich auch, da habe ich eine Studie gemacht. Und zwar der an mir vorbeifahrenden Autos.
Waren die alle schneller als du?
Ja, in dem Fall ja, weil ich wollte ja hinten auf die raufgucken und habe festgestellt, es gibt gar keine Aufkleber mehr. Also ich bin ja groß geworden in einem Jahrzehnt, da hatte man Aufkleber. Obligatorisch war Sylt.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und dann sowas wie ein Herz für Kinder oder ich bremse auch für Tiere. Also das ist ja, das ist im Grunde ja auch sowas wie so ein Statement immer gewesen. Also
ja, definitiv.
Was hinten drauf steht, da wusste man schon, wer fährt.
Wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut fahren.
Ja, genau. Du stehst nicht im Stau, du bist der Stau.
Ja, genau.
Und oder auch sehr schön dieses, wer das lesen kann, ist zu dicht dran.
Mhm.
Aber es gibt keine mehr. Aufkleber.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass viele, viele Leasing-Autos unterwegs sind. Und
naja.
Da will man vermeiden, dass man Lackbeschädigungen macht.
Ach komm, es sind doch genug Leute mit ihrem eigenen Auto unterwegs, aber da kommt kein Aufkleber mehr drauf.
Naja, vielleicht rosten die nicht mehr so stark.
Aber das
früher
ich
hat man doch Rostlöcher damit zugeklebt.
Ich habe gelesen, dass es so angefangen haben soll mit den Aufklebern, um Rostlöcher zu überdecken.
Genau.
Ja, also ich finde es ein bisschen bedauerlich. Hast du hinten was draufkleben?
Bei mir tatsächlich, da klebt was drauf. Und zwar, das ist aber ein dunkelblaues Auto und ein schwarzer Aufkleber, den sieht man kaum. So, da steht, glaube ich, bitte ein Bit steht da drauf.
Okay. Ja. Hallo Stefan.
Ja, hallo Patricia.
Aufkleber am Auto, haben Sie da was zu bieten?
Ja, an dem VW-Bus, da sind Tatzen drauf.
Und was sagt uns das über den Halter des Wagens?
Oder den Vorbesitzer?
Dass der Vater von der Tochter ist, die unbedingt einen Hund haben will.
Ah, und die Tatzen hat sie jetzt zumindest schon mal gekriegt hinten auf dem
Auto. Genau, ja, die kommt dann immer mit in den Autoladen und dann würden sie sich mal Sachen aussuchen und dann hat sie halt diese Tatzen entdeckt.
Du hast eben gesagt, auf dem VW-Bus. Das hört sich so an, als ob das nur eins von vielen Autos ist, die du hast.
Ja, weshalb ich anrufe, das ist ein E30, 3.8 Cabrio.
Ja.
Von gutes 91.
Auto. Gutes Auto, ja.
Ja.
Ja. M40 Motor.
Richtig.
Ja.
Und der hat Leerlaufschwankungen. Und da haben jetzt schon so viele Leute reingeguckt und irgendwie kriegen die das alle nicht hin.
Pass auf, das ist eine systematische Problematik, die tritt immer mal wieder auf, gerade bei dem M40 dieser Baujahre, da müsstest du dich mal ins E30 Forum begeben. Da gibt es eine Ersatzteilnummer für ein irgendwie so ein Einschleifkabel, was man kaufen kann bei BMW als Ersatzteil, das dieses Problem behebt, angeblich. Ja, also weil es super häufig auftritt, haben die da irgend so ein Patchkabel gebaut und angeblich soll das wirken. Ich habe so ein Ding auch, so ein Auto, da ist allerdings keine Leerlaufspankungen. Keine
Leerlaufspankungen.
Das ist wahrscheinlich auch kein 318er. So etwas.
Nee, ist ein 318er. Oder? Ich habe auch ein 318er, ach, allerdings ja? Ein 93er. Ja.
Okay. Ist das jetzt hier mein Haus, mein Auto?
Ja.
Ja, okay. Aber Stefan hat bald auch noch ein Einschleifkabel, ey.
Ja, ja. Genau. Guck mal im Forum nach, da steht auch die Ersatzteilnummer, dann geht's schnell.
Schönen Sonntag noch.
Also Einschleifkabel, ja.
Ja, ich glaube, so heißt's.
Okay, ja, super.
Viel Erfolg. Dann, tschüss.
Ja, danke, ciao.
Einschleifkabel. Mhm. Ja, es klingt irgendwie.
Naja, man sagt,
hast du dir gerade ausgedacht, das Wort, oder was?
Ey, jetzt aber mal gut, natürlich nicht.
Das ist es ist eine systematische Problematik.
Ja, genau, gut, oder?
Ja. Hallo, Kerstin.
Hallo, grüßt euch.
Kleben bei Ihnen hinten Aufkleber auf dem Auto?
Ja, ich habe einen Yin und Yang Aufkleber.
Ah, weil Sie so viel Gutes auch im Schlechten in sich tragen und so viel Schlechtes auch in Ihrem Guten.
Ja, das wäre meine Wunschvorstellung, genau.
Kerstin, was ist los mit Ihrem Auto?
Ja, also bei uns hat heute Nacht so ein netter Mensch mit einem Pulverfeuerlöscher die ganzen Autos vollgesprüht. Und genau, und erst dachte ich auch, das ist noch so ganz witzig. Und dann las ich im Internet, dass das irgendwie den Lack abgreifen könnte, das Zeug. Und dann sagte mir der Feuerwehrmann, mit dem ich daraufhin telefonierte, ich soll doch mal jemanden fragen, der sich mit Autos auskennt. Man müsste unter Umständen auch die Luftfilter austauschen, weil das auch so ein bisschen die Atemwege reizt und so.
Andreas, und jetzt du.
Genau. Genau. Vielleicht erstmal, was ist es für ein Auto, was da vollgesprüht worden ist?
Bora.
VW Bora, der ist so Baujahr 2003 oder sowas.
Nö, noch früher, 2001.
2001.
Fragst du jetzt wegen der Lackbeschaffenheit?
Ja, genau. Nee, sehr richtig, denn will ich nur wissen, das ist dieses Pulver, was in Feuerlöschern ist, ist, was Autolack betrifft, ähnlich wirksam wie Bremsenabrieb oder Oberleitungsabrieb. Das heißt, es muss relativ schnell runtergespült werden.
Ja.
So gut wie es geht.
Ja.
Und das ist es eigentlich. Mehr kann man nicht tun. Und wenn der Motor während der Sprühattacke
die
nicht.
Die Filter hat Cassie noch gefragt.
Genau, wenn der Motor während der Sprühattacke nicht lief, ja, also er auch nichts angesaugt hat, ist die Wahrscheinlichkeit klein.
Das Problem ist doch nur, dass Kerstin vor der Tür das gar nicht waschen darf, sondern damit in eine Waschanlage fahren muss.
Ja,
und schon ist sie gefahren.
Ja,
oder du wartest auf den nächsten Regenschauer, ne? Dann geht's auch auf die Erde. Also wie gesagt, die Filterproblematik, die sehe ich nicht, weil der Motor ja während der Sprühattacke nicht lief und deswegen auch nichts in den Luftfilter saugen konnte. Das würde ich jetzt nicht problematisieren.
Fährt sie also jetzt zur Waschanlage?
Wäscht und dann müsste die Sache vom Tisch sein.
Kerstin.
Wunderbar, super.
Schönen Sonntag. Dank. Danke für Ihren Anruf.
Jo, tschüss.
Tschüss. Wer macht sowas?
Na, jemand, der einen Feuerlöscher hat, ne?
Und mal gucken wollte,
ob er noch geht.
Ja, ne? Ging. Vor gut anderthalb Jahren ging es los mit dem Dieselskandal bei VW. Die Aufregung bei Verbrauchern und Umweltbehörden war und ist groß. Was zu tun ist, darüber wird gestritten. Den ganzen Skandal zumindest von politischer Seite aufzuarbeiten, war die Aufgabe des Untersuchungsausschusses im Bundestag. Im März wurde da selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel noch als Zeugin befragt. Jetzt hat die Große Koalition ihren Vorschlag für den Abschlussbericht vorgelegt und entlastet damit anscheinend sowohl Hersteller als auch die Aufsichtsbehörden und sich selbst auch. Was von dem Bericht also zu halten ist, darüber sprechen wir jetzt mit dem Verkehrsexperten Oliver Krischer von Bündnis 90 Die Grünen, der ebenfalls Mitglied im Untersuchungsausschuss ist. Schönen guten Tag, Herr Krischer.
Guten Tag.
Ja, was sagen Sie zu diesem Bericht, diesem Vorschlag eines Abschlussberichtes?
Ja, wenn ich das lese, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich weinen oder lachen soll, weil die Große Koalition aus Union und SPD beschreibt in diesem Bericht, dass es eigentlich überhaupt kein Problem gibt, dass alles wunderbar ist und dass es einen Abgasskandal in Deutschland gar nicht gibt. Da kann ich nur drüber staunen. Wir haben nun wirklich 10.000 vorzeitige Todesfälle wegen zu hohen Stickoxidbelasten. Wir haben Millionen betrogener Autofahrer. Wir haben Hersteller aller Marken, die teilweise Fahrzeuge heute noch auf die Straße bringen, die um für das 15-fache die Grenzwerte überschreiten. Wir haben Behörden, das Verkehrsministerium, das Bundesamt, was jahrelang von all dem nichts bemerkt haben.
Herr Krischer, wir haben gerade eine ganz schlechte Leitung. Bewegen Sie sich mal in Ihrem Raum ein Stück nach links oder rechts. Und ich knüpfe die nächste Frage an. Wer ist denn in Ihrer Ansicht nach auch eben gerade, und darum ging es ja bei diesem Untersuchungsausschuss, der Schuldige oder wie schuldig ist die Politik?
Ja, also die Politik, insbesondere der Verkehrsminister, ist deshalb verantwortlich, weil er jahrelang über das Problem Bescheid wusste, der zu hohen Abgasemissionen auf der Straße von den Dieselfahrzeugen, das, was den Skandal ausgelöst hat und nicht gehandelt hat. Hier hat man systematisch weggeguckt, man hat die Automobilindustrie selber kontrollieren lassen, hat nichts unternommen und deshalb haben wir das Problem überhaupt nicht. Diesen Skandal gäbe es nicht ohne das systematische und absichtliche Wegsehen der Bundesregierung.
Sie bezeichnen die Regierung als Schutzpatron der Autoindustrie. Was fordern Sie denn dann mit Hinblick auf diesen nicht zufriedenstellenden Abschlussbericht?
Ja, also wir müssen endlich dahin kommen, dass Grenzwerte wieder Grenzwerte sind. Es ist ja so, wenn ich durch eine Tempo-30-Zone fahre, dann halte ich mich da dran und fahre da nicht mit 60 oder 90 durch. Das ist völlig normal in unserem Land. Das muss auch bei Autoabgasen gelten. Und da erwarte ich, dass eine Bundesregierung ernsthaft kontrolliert. Und die Erfahrung der letzten Jahre hat auch gezeigt, dass man Herrn Dobrindt und sein Kraftfahrtbundesamt nicht alleine lassen kann. Deshalb brauchen wir auch eine europäische Überwachung. Aber insgesamt muss der Staat hier wieder tatsächlich für die Einhaltung der Grenzwerte sorgen und Recht durchsetzen. Bis heute ist ja niemand bestraft worden. Die Bundesregierung zieht kein einziges Fahrzeug aus dem Verkehr, was die Grenzwerte nicht einhält. Es werden überhaupt keine Konsequenzen gezogen. Und das kann ehrlich gesagt nicht sein.
Sie haben es ja eben kurz gesagt, eine europäische Überwachung. Dieses ganze Problemfeld ist ja auch ein Kompromiss innerhalb der EU. Wir reden ja von EU-Grenzwerten und da muss natürlich der Rest der EU irgendwie auch mit ins Boot kommen. Das hört sich für mich so an, als ob das noch sehr lange dauert, bis es dann endlich mal einen neuen, wirkungsvolleren Kompromiss gibt.
Ja, hier ist ein bisschen das Problem. Die EU hat eigentlich sehr klare Regeln geschaffen, auch mit Zustimmung der Mitgliedstaaten. Das Problem ist nur, dass einzelne Mitgliedstaaten, unter anderem Deutschland, sich einfach nicht daran halten. Sie lassen zu hohe Abgasemissionen bei den Fahrzeugen mit der Begründung Motorschutz zu. Sie waschen die Fahrzeughersteller rein, obwohl das eigentlich nach EU-Recht nicht zulässig ist. Und was hier passieren muss, ist, dass eigentlich EU-Recht in Deutschland endlich mal durchgesetzt wird. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt neue Gesetze auf EU-Ebene brauchen, sondern das vorhandene Recht muss umgesetzt werden. Und Herr Dobrindt spielt das immer gerne auf die europäische Ebene zurück, macht da Europa-Bashing. Da halte ich überhaupt nichts von. Das Problem ist in Berlin, in Deutschland.
Nochmal kurz zurück zu dem Untersuchungsausschuss. So ein Ausschuss soll ja die Wahrheit ans Licht befördern. Es gibt ja immer verschiedene Blicke auf die Wahrheit, wie man ja auch daran hört, dass Sie in Heulen ausbrachen, als Sie diesen Vorschlag lasen. Ist es das? Also da heulen die, die es nicht so sehen? Oder was passiert jetzt mit diesem Vorschlag des Abschlussberichtes?
Also wir werden diesen Bericht natürlich keinesfalls akzeptieren. Wir werden einen eigenen Bericht schreiben. Die Entscheidung ist jetzt klar gefallen, weil es offensichtlich mit der Koalition keine Verständigung über gemeinsame Konsequenzen zieht. Wenn der ganze Abgasskandal bei der Koalition bedeutet, dass man überhaupt nichts machen will und dass alles gut ist, weil das so könnte man diesen Bericht zusammenfassen, da kann ich nur den Kopf schütteln. Das ist irgendwie so ein bisschen Bewusstseinsstörung. Und deshalb werden wir jetzt zusammen mit den Kollegen von den Linken, die das, glaube ich, ähnlich sehen wie wir, werden wir einen eigenen Abschlussbericht fassen, der die Punkte dann und die Vorschläge dann auch nochmal in unsere Richtung bringt.
Das Ende ist ganz sicher noch nicht erreicht. Der Untersuchungsausschuss, der politische Versäumnisse in der Dieselaffäre aufarbeiten sollte, zumindest ist erstmal zu Ende. Über die Bewertung der Ergebnisse wird noch gestritten. Wir sprachen darüber mit Ausschussmitglied Oliver Krischer von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Tschüss, Herr Krischer.
Danke Ihnen. Jo, tschüss.
Audienz beim Autopapst.
0331 70 99 111. Können Sie wählen. Der Satz war noch gar nicht zu Ende.
Am Telefon wohlgemerkt.
Um eine Audienz beim Autopapst zu bekommen, der Mann, der Antworten auf alle Fragen hat. Schon, ne?
Ja, Antworten in jedem Fall. Wie sinnvoll die sind, obliegt der Beurteilung der geneigten Hörerschaft.
Aber die Situation gibt's wirklich nicht, dass dir nichts einfällt, oder?
Nö, irgendwas. du weißt ja, ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, du, Cassie, wenn du mal stirbst, deine Klappe muss man extra totschlagen. Oh. Ich weiß nicht, wie
Gott, krass.
Ja, aber kannst mal sehen, wie der drauf war, der Typ. Ja?
Ich musste immer raus wegen Quasseln. Hallo Markus.
Jo, hallöchen ihr beiden. Danke, dass ihr Zeit habt.
Aber gerne.
Es geht um einen Opel Meriva, Baujahr 2006. Der macht Ärger mit der ESP. Das hat er vor ein paar Monaten mal gehabt, dass die einfach mittendrin spontan ausgefallen ist. Und jetzt vor ein paar Tagen fing das wieder an.
Wie hast du es gemerkt? Also der wird ja, du wirst ja nicht...
Beim Einparken einfach, beim Lenken plötzlich die Kraft weg gewesen. Also die Unterstützung des Elektromotors da vorne drin.
Ach so, du meinst die elektrische Servolenkung, ESP, da denke ich natürlich...
ETS, sorry.
Ja. Ja.
Andersrum, ja, die elektronische Servo.
Ja, ist klar, gut. Sehr schön, ja.
Die schicken Abkürzungen alle. Ja, und vor ein paar Tagen war das wieder mal so, einfach spontan die Unterstützung
als
weg.
Ob da
und wenn man dann ausmacht und wieder an, dann ja. Ist erstmal wieder alles okay, bis dann... wieder irgendwann passiert. Ja,
das ist leider sehr häufig, nicht nur bei Meriva, sondern bei vielen Opels dieser Generation. Und okay. Das liegt direkt an der Lenksäule, also an dem, die Lenksäule ist ja in diesem Falle wie so eine Art Elektromotor,
ja.
Um eben die Lenkkraft runterzusetzen mit elektrischer Hilfe. Und die Dinger sind schlicht kaputt.
Und was
der
muss
Motor
der Markus...
oder die Sensoren da unten?
Nee, der Motor.
Oh.
Ne? Also der steigt eben ab und zu aus. Es sind Kabelbrüche, Kontaktschwierigkeiten, was dergleichen mehr. Und wenn man sich ins World Wide Web begibt, dann sieht man auch in den diversen Ersatzteilbörsen, da gibt es tausende von Angeboten mit Austauschlenksäulen. Ne? Und darauf wird es hinauslaufen.
Was? Ist das so kostentechnisch ungefähr? Habt ihr eine Ahnung?
Das liegt, wenn man so ein Ding im Austausch kauft, liegt es, glaube ich, so um die 400. Müsste ich jetzt nochmal gucken. Die ändern sich auch, die Preise, plus Einbau.
Oh, okay. Und der Einbau dürfte da unten natürlich ein bisschen länger dauern.
Ja, aber das ist nicht so schlimm, wie man denkt. Also so schlimm ist es auch wieder nicht.
Markus.
Würdet ihr das einem versierten Techniker selber zutrauen oder lieber die Fachwerkstatt?
Weil redest du von dir selber?
Du, das ist, ich kann dir eigentlich nicht raten, da selber ranzugehen. Es handelt sich um die Lenkung.
Ja? Okay, ja, verstehe schon.
Also ähnlich wie bei Bremsen muss da schon einer zugange sein, der weiß, was er tut, damit du nicht in den nächsten Baum einschlägst, trotz ESP. Ja,
okay. Schönen Sonntag noch.
Super.
Tschüss. Ja, danke.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Da ist der Frank. Hallo Frank.
Hallo.
Na, geht's Ihnen gut?
Ja.
Was machen Sie so an diesem trüben Sonntag?
Wir haben gerade gefrühstückt und dann habe ich euch wieder mal gehört und heute gedacht, ich rufe euch an und will was wissen.
Ach Mensch.
Und du bist sogar durchgekommen. Ja,
also ja, ich habe vorhin schon mal probiert und jetzt hat es geklappt.
Naja, du, gut, was hast du auf dem Herzen?
Eine Yamaha XS650 habe ich mir im Januar geleistet, Baujahr 76.
Ach, ein Traum.
Ja, ein bisschen umgebaut als Cover Racer, sieht einfach cool aus, aber Batterie ist jetzt weggeschmiert, ich fahre nicht ganz so viel, musste auch erst Rippenwachs in die Kiste. So meine Frage ist, ob ich da so einen Batterie-Emulator drin stecken kann.
Erklär doch mal den Doofen, was ein Batterie-Emulator ist.
Naja, das ist dann keine richtige Batterie, sondern mehr so eine, wenn man so will...
Ein Herzschrittmacher.
Nee, so eine Art Lastwiderstand, die eben der Lichtmaschine den nötigen Widerstand bietet, damit sie nicht durchbrennt, aber eben keine richtige Batterie ist. Aber warum? Dann kannst du den E-Starter...
Nicht mehr kaputt. Und
aber du kannst den E-Starter ja nicht mehr benutzen.
Nee, der ist sowieso totgelegt, weil ist ja Cafe Racer. Ist ja
genau, macht man sowieso nicht. Du, kann man tun, natürlich. Nicht? Da sparst du ein bisschen Gewicht.
Kannst aber auch nur schieben, Frank. Dann sparst du dir die Sache mit der Batterie ganz.
Ja, ich will aber fahren.
Ja, also es spricht eigentlich nichts dagegen. Wenn der sowieso tot ist, der Anlasser, dann raus mit dem Ding. Nicht? Also,
ja, der ist ja raus. Ja. Die Batterie ist jetzt obreit, die hat jetzt 9 Volt. 12 Volt brauche ich ja zum Starten, das ist ein B-Zylinder. Kriegt die einfach nicht an und jetzt war die wieder eine Batterie kaufen. Ja, gut.
Ja, der Emulator kostet ja auch was. Der kostet ja auch was. Aber das kann man tun. Das ist technisch ohne weiteres möglich. Wenn die sowieso nicht original ist, ja, mach es. Sofort bin ich dabei.
Okay.
Ja? Ja,
und wo und wie viel weißt du nicht, du aus dem Kopf, wa? Internet kicken.
Ja, genau. Also ich habe leider nie eine XS gehabt. Ja, ich giere danach.
Frank, du merkst den Wink, ne?
Ja.
Der will mal mitfahren. So. Da sitzt dir dann die alten Herren auf dem Moped.
Ich will einfach nur mal gucken. Was heißt hier alte Herren? Ne?
Schönen Sonntag noch, Frank.
Danke.
Mach's gut. Tschüss. Hast du überhaupt eine Vorstellung, wie die XS 650 aussieht?
Na, und vor allen Dingen mit dir drauf dann.
Oh.
Ey, also, du, Hammer.
Du, das wird als Poster verkauft.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Wir haben so aufmerksame Hörer. Rief eben jemand an, um meine Stickerbeobachtung A zu teilen und B darauf hinzuweisen, dass das eigentlich aus den USA kommt.
Wie so vieles, ja.
Ja, Kaugummi glaube ich auch. Ich habe mal das gehört, dass
Coca-Cola
es so sein wird.
War auch noch was, ne?
Aber dass man es da auf den Stoßstangen hatte, Bumpersticker, und dass man ja gar keine Stoßstangen mehr hat und darum das mit den Aufklebern auch weniger geworden ist. Ich dachte, das ist ja so dieses Finger weg von meinem Auto, was man bei vielen so antrifft.
You touch my car, I break your face.
Weitere News kommen jetzt. Fahrradverleih Nextbike startet in Berlin. Nach dem erfolgreichen Testbetrieb in Lichtenberg ist am Freitag Berlins neues öffentliches Fahrradverleihsystem Nextbike gestartet. Rund 2000 Mietfahrräder sind auf den hauptstädtischen Straßen jetzt verfügbar. Bis 2018 sollen es über 5000 werden. Und als einführende Marketingmaßnahme zum Start übernimmt die Stadt Berlin die Gebühren für die ersten 10.000 Ausleihen. Und Nextbike ist ja auch nicht ohne Konkurrenz. Schon seit ein paar Wochen gibt es die Lidl-Bikes, die von Lidl und der Deutschen Bahn betrieben werden. Was schätzt du, brauchen wir so viele Fahrräder in Berlin?
Offenbar, nicht? Denn Berlin im Sommer wächst, platzt ja aus allen Nähten. Wenn ich allein an die ganzen Touristen denke, die auch Fahrrad fahren wollen, mehr oder weniger ambitioniert. Was mich so ein bisschen stört allerdings, ist das Konzept. Denn da muss man die Fahrräder, bei Nextbike muss man die Fahrräder ja wieder an Stationen abgeben. Ich finde das von der Deutschen Bahn das Konzept besser, wo man sie irgendwo hinstellen kann. Also so ein Free-Floating-System. Und witzigerweise, obwohl der Senat ja da drin steckt bei Nextbike, sind noch gar nicht alle Stationen genehmigt bei den Bezirken. Von 850, die gerne haben wollen, sind es glaube ich nur 180. Also da ist noch eine Weile schwere Behördenarbeit zu tun.
Die Polizei in Köln verschickt Warnbriefe an Raser und versucht mit persönlicher Ansprache die Raser zur Vernunft zu bringen. 160 Männer, die den Behörden seit 2015 im Zusammenhang mit Tuning oder zu schnellem Fahren aufgefallen sind, haben nun Briefe erhalten. Darin macht die Polizei auf eine Entscheidung des Berliner Landgerichts aufmerksam, dass zwei Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Wir erinnern uns, das Informationsschreiben soll nicht nur warnen, sondern kann auch einen juristischen Nebeneffekt haben. Sollte einer der Adressaten nämlich erneut auffällig werden, wird es für ihn schwer, Fahrlässigkeit nachzuweisen. Hältst du das, Andreas A., für eine wirksame Maßnahme und wie erklärst du B., dass das alles nur Männer sind?
Das weiß ich gar nicht, ob das alles nur Männer sind. Es sind Fahrer und Fahrerinnen, die da angefahren oder angeschrieben worden sind. Aber ich finde die Sache also psychologisch hochinteressant, ja, denn bekanntlich ist ja nichts schlimmer als die Angst davor. Und wenn der mögliche Geschwindigkeitsdelinquent vorher schon weiß, wir haben dich im Fokus, mein Lieber, könnte das den Gasfuß zügeln. Könnte. Mal sehen, wie es kommt.
Hamburg sperrt Hauptstraßen für Dieselautos. Das geht aus dem neuen Luftreinhalteplan des Hamburger Senats hervor. Betroffen sind zwei Hauptverkehrsadern der Stadt. Das Verbot gilt für alle Dieselfahrzeuge ab der Abgasnorm 5 und somit für die Mehrheit aller Dieselautos. Damit reagiert Hamburg als erste deutsche Großstadt aktiv auf die Abgasaffäre der Automobilindustrie und die Vorgaben aus Brüssel. Der anhaltend schlechten Luftqualität in der Innenstadt soll damit entgegengewirkt werden. Man hört und denkt, okay, die Richtung stimmt. Wie alleine funktioniert es, wenn es nur für zwei Straßen gilt?
Die Frage ist berechtigt und deswegen sage ich hier, dass das wahrscheinlich eher strategisch ist, die Ankündigung eines Fahrverbotes, denn es ist ja nur eine Ankündigung. Kontrolliert werden kann es im Augenblick noch nicht, weil es ja noch keine blaue Plakette gibt. Ob die kommt, weiß kein Mensch. Und im Übrigen ist die Luftqualität in Hamburg unter anderem natürlich auch von den Überseeschiffen schwer beeinflusst. Das kann man nicht nur auf die Diesel in Automotoren
zurückführen. Na, die dürfen auch nicht in die Straßen rein, diese Schiffe.
Aber grundsätzlich ist das natürlich eine Reaktion auf die Klage, dass die EU-Grenzwerte eingehalten werden. Das ist also eine strategische Entscheidung, einen Luftreinhalteplan vorzustellen.
Punkt. Danke sehr. Und Musik.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Unsere heutige Mitfahrerin hat einen eigenen Chauffeur, würde aber eigentlich viel lieber mit dem Motorrad zu ihren Terminen brausen, denn Motorradfahren ist ihre Leidenschaft. Ansonsten geht sie im Roten Rathaus ein und aus, denn seit Dezember 2016 ist sie Berlins Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Elke Breitenbach von der Partei Die Linke, und die begrüßen wir jetzt auf das Herzlichste in der Sonntagsfahrer-Mitfahrzentrale. Guten Tag, Frau Breitenbach.
Hallo, ich grüße Sie.
Mit dem Chauffeur zur Arbeit, ist das eigentlich eher praktisch, langweilig oder vielleicht auch ein bisschen seltsam?
Es ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe das ja noch nicht allzu lange. Man steht teilweise im Stau, dann ist es nervig. Aber ich habe eben auch relativ viele Aktenordner immer mit mir rumzuschleppen und dann hat es auch sehr viele Vorteile.
Genau, es heißt ja immer, das Auto ist für Politiker sowas wie ein fahrendes Büro, aber wenn man hinten sitzt und liest, da wird einem doch schlecht.
Nee. Also mir nicht. Das war als Kind so, aber das hat sich verweigert.
Nach der Kinderzeit kam ja dann bald die Motorradzeit. Das haben wir erfahren. Patricia hat gesagt, ist das eine Motorradfreakin? Kann man das überhaupt sagen? Freakin?
Kann man sagen, aber...
Bringt es nicht so richtig. Woher kommt die Leidenschaft für die motorisierten Zweiräder?
Naja, zum einen bin ich auf dem Land groß geworden. Man musste also irgendwie zur Schule kommen. Da gab es das Fahrrad, das war das erste Zweirad, und dann begann das mit dem Mofa, dem Mokick, und später kam das Motorrad dazu. Also ich bin immer Zweirad gefahren und mir hat es immer Spaß gemacht.
Genau, mit 19 Führerschein für Auto und Motorrad. Sie wollten dann eigentlich auch am liebsten gleich aufs Motorrad, aber die Eltern haben es nicht erlaubt. Gab es da Diskussionen zu Hause?
Sehr große Diskussion, zumal meine Eltern, als sie jung waren, selbst Motorrad gefahren sind, aber die wollten nicht, dass ihre Tochter Motorrad fährt. Da hatten sie Angst.
Lag das nur daran, dass es eine Tochter war? Hätte ein Sohn möglicherweise bessere Karten gehabt?
Möglicherweise etwas bessere Karten, aber auch das hätten sie nicht gewollt. Das war ihnen einfach zu gefährlich. Also gab es da ganz große Diskussionen, ganz harte Auseinandersetzungen. Und irgendwann habe ich mir dann selbst ein Motorrad gekauft.
Aber erstmal gab es als erstes Auto einen VW Käfer. Der knatterte dann zumindest schon mal ein bisschen,
genau,
wie ein Motorrad.
VW Käfer, Manila Grün.
Welche Erinnerungen sind Ihnen von dem im Herzen geblieben?
Also erstens war ich damit natürlich mobil. Das war schon ein sehr großer Fortschritt. Aber mir ist hängen geblieben, dass die Heizung ständig wiederkehrend kaputt war und im Sommer sich nicht ausschalten ließ, was jetzt nicht besonders schön war.
Ja, das ist aber so ein Konstruktionsmerkmal des Käfers. Das hatten alle, genau. Glaube ich. War bei mir auch. Dann ging es aber dann irgendwann doch mit Motorrädern los. Was hatten Sie denn also alles Schönes?
Ich hatte, mein erstes Motorrad war eine Yamaha XT500.
Ein Traum, ja.
Dann hatte ich eine 650er Honda, war auch eine Enduro. Dann hatte ich eine Moto Guzzi, die 1000er Quota. Mhm. Und jetzt habe ich seit vielen Jahren die Kativa 750.
Und reparieren Sie die auch selbst? Also schrauben Sie selbst?
Die XT500 habe ich einmal komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Danach habe ich die Finger davon gelassen.
Ich habe am Anfang gesagt, Sie würden lieber mit dem Motorrad zu Terminen fahren. Ginge das überhaupt? Also jetzt mal, wenn es nicht so viele Akten gibt?
Naja, bei dem einen oder anderen Termin würde es gehen, aber ansonsten ist das schon schwierig, weil man als Senatorin schon viele so repräsentative Termine hat. Und wenn man den Helm vom Kopf nimmt, ist selbst der letzte Rest Frisur ist nicht mehr zu sehen. Und von daher wäre es schwierig, mit dem Motorrad immer hin und her zu fahren.
Genau. Passt Motorrad zum Image einer Politikerin oder sind Sie so ein bisschen die Rockerbraut unseres aktuellen Senats?
Da gibt es übrigens noch mehr Motorradfahrer. Der Finanzsenator fährt auch Motorrad, aber ich glaube auch nur in der Freizeit. Der Staatssekretär für Gesundheit fährt auch Motorrad und der kommt auch tatsächlich ab und an mit dem Motorrad zur Arbeit, muss sich dann aber auch im Büro umziehen.
So, jetzt wollten wir Sie ja eigentlich heute mal als Mensch kennenlernen und waren und sind auf dem besten Wege dazu, aber auch am Sonntag müssen wir Senatorin Breitenbach dann wieder auf die Arbeitsebene holen, die den ganzen Morgen die Meldung schon, dass Berlin da die rote Laterne trägt, was die Unterbringung von Flüchtlingen gibt. 15.000 haben wir noch in Deutschland, die in Notunterkünften leben und in Berlin allein 13.400. Frau Breitenbach, was ist da los?
Naja, also ich habe da ja ein schweres Erbe angetreten. Der alte Senat hatte sich ja sehr früh dazu entschieden, ganz lange nur Notunterkünfte zu bauen. Also wir kennen uns die Turnhallen, die Hangars, aber auch andere Gebäude, die haben unterschiedlicher Qualität, aber auch wirklich ganz prekäre Unterkünfte. Und jetzt werden neue Unterkünfte gebaut. Wir müssen jetzt immer warten, bis neue Unterkünfte fertig sind. Also die sogenannten Tempo-Homes, das sind diese Container. Und die modularen Unterkünfte, ich sag mal die moderne Platte, und dann können wir immer umziehen. Die Turnhallen haben wir zum Glück in den ersten 3 Monaten freigezogen, was mich sehr glücklich gemacht hat, aber Sie haben die Zahl genannt, es gibt immer noch viele Menschen in Notunterkünften und das werden wir jetzt nach und nach auch diese Notunterkünfte freiziehen.
Immer alles auf das Erbe zu schieben ist ja praktisch, aber 5 Monate nach Regierungsantritt muss man doch dann trotzdem sich auch noch fragen lassen, kann das nicht ein bisschen schneller gehen?
Ja, ich finde jetzt erstmal, dass wir die Turnhallen sehr schnell freigezogen haben. In den ersten 100 Tagen oder in den ersten 3 Monaten. Und jetzt werden wir im Juni und Juli nochmal neue Unterkünfte haben, wo wir dann anfangen, die weiteren prekären Unterkünfte freizuziehen. Es gibt auch Notunterkünfte, die werden umgebaut in Gemeinschaftsunterkünfte. Nee, aber es geht nicht schneller, weil die neuen Unterkünfte erst gebaut werden müssen und die müssen fertiggestellt sein.
Motorradliebhaberin, Politikerin der Linkspartei und eben auch Senatorin für Arbeit und Soziales und Integration. Elke Breitenbach war heute unsere prominente Mitfahrerin und wir bedanken uns recht herzlich sowohl für die Einblicke ins Privat als auch ins Dienstliche.
Ich bedanke mich auch.
Tschüss, Frau Breitenbach.
Tschüss.
Audienz beim Autopapst.
0331 70 99 111 ist die Nummer zum Autopapst. Sie können auch mailen an sonntagsfahrer@radio1.de. Schreiben Sie gerne Ihre Telefonnummer dazu, damit wir Sie für eine Audienz anrufen können, sowie den Frank. Hallo Frank.
Hallo zusammen.
Hallo.
Sonnigen Sonntag.
Danke.
Jetzt Sonne im Herzen, wa?
Jo. Ja, also wir haben sogenannten Magic Bus, nennen wir ihn. Das ist ein Wohnmobil. Haben wir vor 2 Jahren gekauft, einen 410er Turbodiesel. Mhm. Und der ist 83 gebaut
Wieso
worden.
Wieso nennt ihr ihn Magic Bus?
Es gibt in New Orleans so einen tollen Plattenladen und so einen Song von The Who, glaube ich.
Ja, genau. Ja, stimmt. Stimmt, kenne ich auch.
Genau, und das Problem ist, wir wollen manchmal gerne in Urlaub damit fahren und jetzt ist der Turbo, hat keinen Ladedruck mehr und dann habe ich den ausgebaut und da ist beim Wastegate, also diese Klappe, die funktioniert nicht mehr, die sitzt fest.
Mhm.
Und dann habe ich leider, wenn man ja aufs Geld gucken will, habe ich einen Fehler gemacht und jetzt ein Kumpel, wo jemand eine Werkstatt hat und der hat dann gesagt, ja, den muss er nur reinigen und wieder gängig machen und und dann hat er irgendwie eine Flüssigkeit gelegt und dann ist der abgebrochen, der Hebel.
Also von dem Wastegate.
Genau. Mhm. Ja, und als der Kollege da meinte, ja, er muss jetzt bei der Firma Wastegate anrufen, weil das steht ja.
Sind wir bei der Frage schon angekommen, Frank?
Nee, er beschreibt, noch beschreibt er, wie es dazu kam, aber wir können die Sache natürlich abkürzen.
Gut, genau. Ja? Meine Frage ist, auf dem Turbo steht kein, also ich bekomme kein Ersatzteil und ich frage mich, jetzt kann ich den jetzt zurückbauen, dieses Ventil da irgendwie zumachen und geht dann der Motor kaputt.
Ja, dann geht der Motor, also wenn das Wastegate hat ja den Sinn, den Ladedruck zu begrenzen. Ja, also wenn eben bestimmter Ladedruck erreicht ist, dann pfeift es über das Wastegate ab, sonst würdest du den Motor wirklich, der würde platzen. Ja, der würde ununterbrochen mehr Druck kriegen, irgendwann würde er platzen. Und du kannst theoretisch irgendeinen Turbolader einbauen, ja, der da passt, den man da irgendwie anpassen kann. Es muss nicht exakt der sein. In der Zeit war es wahrscheinlich KKK, aber die gibt's nicht mehr. Also du kannst heute auch wahrscheinlich Mitsubishi oder Garrett oder was auch immer am Markt ist,
da einbauen. Das ist mein Problem, dass ich nicht den richtigen finde oder keiner mir sagen kann, welchen ich nehmen soll.
Ja, du nimmst einfach einen, der da anpassbar ist, der ungefähr die Leistung des alten hat. Ja, du kannst ja die Durchmesser der Schaufelräder ungefähr nehmen und dann weißt du ungefähr.
Frank,
reicht völlig.
Viel Spaß.
Dankeschön.
Mit dem Magic Bus. Mach's gut. Ciao.
Okay, tschüss.
Weiter geht's mit Sebastian. Hallo.
Schönen guten Tag.
Na dann, was ist bei Ihnen los?
Ich habe einen Ford Focus, der ab und an während der Fahrt fällt der Tacho runter auf null.
Mhm. Und bist du nicht der Einzige, der das hat?
Der Kilometerzähler läuft auch nicht weiter, der Drehzahlmesser aber sehr wohl.
Okay.
Und dann springt der mal von alleine einfach wieder an und manchmal passiert es auch, dass der Wagen, wenn ich im Leerlauf bin, dann ausgeht und wenn ich neu starte, was dann problemlos funktioniert, dann geht es meistens alles
wieder. Dann geht es wieder, ein Reset sozusagen. Nicht? Und damit sind wir auch schon beim Kern des Problems. Das ist nämlich ein rein elektronisches, möglicherweise auch ein Kontaktproblem. Und du müsstest eigentlich, wenn du dich jetzt unter die Hände einer Ford-Werkstatt begibst, ein neues Kombi-Instrument kaufen, aber man kann auch das alte Kombi-Instrument zu einem der inzwischen ja bekannten Aufbereiter schicken. Die machen dann für, sagen wir mal, 180 Euro oder so, machen sie es wieder flott und dann ist gut. Dann baust du es wieder ein, alles ist schön.
Sebastian.
Oder einfach so lassen, wie es ist.
Kann man auch. Nicht? Also wenn du damit leben kannst. Ich persönlich bin ja so ein Dulder, solange die Karre noch irgendwie fährt, fahre ich.
War aber schön, dass du angerufen hast.
Alles klar, danke.
Tschüss. Und dann haben wir noch die Christiane. Hallo.
Ja, hallo, schönen Sonntag.
Ebenso.
Ja, ich fahre einen Caddy. 2008 ist der gebaut worden. Mhm. Mit DSG-Getriebe.
Mhm.
Und wenn ich an einer, ja, am Berg oder einer Schräge parke, habe ich Probleme, einen Rückwärtsgang einzulegen.
Mhm. Okay.
Denn, also mit viel, naja, was heißt viel brachialer Kraft, aber doch schon Eigenkraftaufwendung kriege ich dann den Schalthebel durchgezogen.
Wo fährst du denn dann so hin, wenn du am Berg den Rückwärtsgang einlegst?
Oder ausparken.
Meine Freundin wohnt an einem Hanggrundstück und wenn ich die Tochter morgens abhole, stehe ich halt bei ihr auf der Auffahrt.
Ah, und fährst
und,
dann
um
rückwärts
wieder runterzukommen. Muss ich den Rückwärtsgang einlegen.
Ja, das ist okay. Da ist beim DSG-Getriebe manchmal die Kupplungssteuerung ursächlich. Also die, das hat ja zwei Kupplungen, dieses.
Mhm.
Also direkt Schaltgetriebe ist ja so ein Zweigetriebe quasi in einem Gehäuse mit zwei Kupplungen. Und wahrscheinlich, ob das jetzt an der Lage liegt, möglicherweise ist das ESP dann da schon halb im Eingriff und denkt an irgendetwas, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Da wirst du möglicherweise mit einem Software-Update für die DSG-Steuerung weiterkommen. Ja, also da gibt es mit Sicherheit inzwischen, nach 9 Jahren, gibt es da bestimmt ein Update. Und das würde ich mal probieren bei VW.
Ja, oder kann ich damit auch problemlos weiterfahren, ignorieren und...
Naja, also das ist, die sind nicht unempfindlich, die Getriebe. Also ich würde, wenn du da mit Kraft arbeiten musst, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Es geht aufs Getriebe, also das würde ich auf die Dauer nicht machen.
Mhm.
Christiane. Schönen
Herzlichen
Sonntag.
Dank.
Mach's gut. Tschüss.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Das Mobilitätsmagazin. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Du, nochmal reim ich jetzt nicht, ja? Das fiel offenbar ja nicht auf fruchtbaren Boden. Du hattest so einen Unterton.
Irgendwie. Nee, gar nicht.
Ja,
nee,
da versucht man mal so ein bisschen künstlerisch wertvoll.
Du bist talentiert.
Erinnerst
du dich, was ist deine Lieblingserinnerung aus deiner Fahrschulzeit?
Aus meiner Fahrschulzeit?
Ja.
Was hat das jetzt mit Gedichten zu tun?
Noch gar nichts.
Ach, noch gar nichts. Die Lieblingserinnerung ist, als ich das erste Mal Automatik fahren durfte mit einem Opel Ascona B. Da war ich ziemlich entspannt, weil die Schalterei dann endlich wegfiel.
Ja, wir sind sehr froh, dass daraus nicht das Buch geworden ist über lustige Erlebnisse in der Fahrschule. Obwohl du auch da wäre Potenzial gewesen, als ich das erste Mal DSG-Getriebe fuhr. Oh Gott, aber ein tolles Buch über die Erlebnisse in der Fahrschule besprechen wir gleich hier bei den Sonntagsfahrern. Freitag ist im echten Leben Lehrerin und weil man da viel erlebt, fing sie an, Bücher zu schreiben über den Irrsinn des Schulalltags und das Dasein als Lehrerin. Dann machte Frau Freitag aber ein Sabbatjahr und weil sie plötzlich so viel Zeit hatte, wurde sie selber wieder Schülerin und zwar Fahrschülerin. Und da hat sie dann wieder so viel erlebt, dass sie auch darüber ein Buch geschrieben hat. Man lernt nie aus, Frau Freitag heißt es. Und es geht um die selbst erlebten Höhen und Tiefen auf dem Weg zur Autofahrerin. Und wir begrüßen sie jetzt bei uns bei den Sonntagfahrern, die Frau Freitag. Hallo.
Hallo.
Führerschein mit kurz vor 50, das war wirklich so, ne?
Ja.
Und warum?
Na, weil ich keinen hatte.
Ja. Und,
weil ich plötzlich Zeit hatte und in meinem Umfeld begeisterte Autofahrerin. Und dann dachte ich, mache ich doch mal einen. Außerdem habe ich den einzigen Mann, der keinen Führerschein hat, als Freund wahrscheinlich.
Das Gute vorwegzunehmen, Sie haben es auch tatsächlich geschafft, aber es ist viel dabei passiert. Ein ganzes Buch ist darüber entstanden, mal mit knappen Sätzen. Was waren so Ihre Lieblingshöhen und Tiefen?
Ja, Lieblingshöhen natürlich, als ich es geschafft habe. Tiefen, das Durchfallen war natürlich furchtbar, aber das war auch ein, eigentlich waren die ganzen Fahrstunden mehr oder weniger schrecklich, fand ich.
Warum?
Weil es doch sehr in meinem Alter dann noch was so neu, komplett neu zu lernen und in dieser Position wieder zu sein, wo man da dauernd sagt, was man falsch macht. Also es waren noch nicht die größten Pädagogen, die ich da hatte. Und das war schon frustrierend.
Ich will mal kurz dazwischen gehen. Sie sagen in Ihrem Alter, ich habe früher mal gelernt, man braucht so viele Fahrstunden, wie man alt ist.
Ja, ich habe sogar schon mal gehört, dass man dann noch 10 draufpacken soll.
Ich habe schon mal gehört, einem alten Hund bringt man keine Kunststücke mehr bei.
Ja, und wie war es jetzt bei Ihnen? Also haben Sie tatsächlich knapp 50 Fahrstunden gebraucht?
Nein, aber 30 oder 40.
39, ja, einmal durchgefallen.
Unter 40 und unter 3.000 Euro, glaube ich.
Das Buch ist tatsächlich ein Roman, wie auch die vorherigen, die Frau Freitag erlebt Dinge, aber das sind eben dann tatsächlich Selbsterlebte von Ihnen, wirklich authentisch durchexerzierte, praktische Übungen gewesen. Was haben Sie denn dann, nachdem Sie als Lehrerin jetzt mal wieder Schülerin waren, über sich gelernt?
Also auf jeden Fall, wie wichtig das ist, dass man mal gelobt wird im Lernprozess. Also, weil das haben die Fahrlehrer nicht gemacht. Der eine hat immer gesagt, wieso, es reicht doch, wenn ich dir sage, was du falsch machst. Also das, ich war so frustriert, weil ich nicht gelobt wurde. Ich habe mich dann von so DHL-Boten, die beim Einpacken zugeguckt haben, loben lassen. Also
pure Verzweiflung. Man muss auch dazu sagen, es gab nicht nur eine Fahrschule auf dem Weg zu Ihrem Führerschein. Es gab mehrere und auch der Verschleiß an Fahrlehrern war orbitant.
Ja, es gab insgesamt 3 Fahrlehrer. Beim ersten fühlte ich mich sehr altersdiskriminiert. Weil es immer so hieß, das lernt man in dem Alter nicht mehr und es ist sehr schwer in meinem Alter und das dauert vielleicht ein Jahr und so. Und beim zweiten war das dann ganz anders, da war ich erst ganz happy, der war dann eher so, neue Hose und so und lange Beine hast du ja, rutsch mal mit dem Sitz nach hinten. Also da fühlte ich mich eher so ein bisschen wie so eine 18-Jährige, die von dem Fahrlehrer angebaggert wird. Und der war dann aber plötzlich weg. Da konnte ich gar nichts für. Und dann habe ich noch einen anderen gekriegt, der mich dann immer mit Menschmädel in den Kopf geschüttelt hat. Und
die tauchen ja jetzt auch alle in dem Buch auf.
Ja.
Lachen die darüber?
Ich weiß es nicht, ob sie das... Ich hoffe, die lachen darüber.
Und Sie haben den Führerschein geschafft. Und jetzt kommt nach dieser guten Nachricht die dann wiederum schlechte. Sie fahren überhaupt nicht Auto damit.
Na, im Moment nicht, muss ich sagen. Ich habe das noch nicht ganz zur Seite gelegt, obwohl ich jetzt dauernd höre, du musst jetzt fahren, sonst fährst du nie. Das ist noch nicht ganz, das wäre der Vorteil, wenn man älter ist. Ich kann mir jetzt auch nochmal Fahrstunden nehmen und ein Auto kaufen. Und dann
seien Sie ehrlich, auch traumatische Erlebnisse selbst produzierterweise gehören dazu, dass es so ist, wie es ist, die erste Fahrt nach dem Führerschein. Nur dank ihrer Schwester, die beherzt eingriff, rammten sie nicht mehrere auf dem Weg liegende Gegenstände.
Einen silbernen Wetzli, das habe ich da nicht gerammt.
Und jetzt stelle ich mir vor, ich wäre Schüler bei Ihnen. Die sitzen doch da und feixen sich jetzt irgendwie, bis sie unter der Bank liegen, oder? Frau Freitag, die war auch mal Lehrerin und die hat sich ja sowas von Dulli angestellt.
Na, das wissen die doch nicht. Ich sage einfach nur, dass ich einen Führerschein habe. Dann sage ich doch nicht, dass ich da 40 Fahrstunden gebraucht.
Na, wenn die das dann nachlesen, dann können, ja. Oder haben sie das bei Ihnen nicht gelernt mit dem Lesen?
Aber ich habe mal eine Frage, Frau Freitag, ganz zum Schluss noch. Es hörte sich alles so ein bisschen, ich nenne es mal emotionslos an. Empfinden Sie gar keine Emotionen? Irgendwie ein Traumauto oder würden Sie nicht gerne mal mit dem Cabrio in den Sonnenuntergang fahren? Warum macht man überhaupt einen Führerschein?
Doch, würde ich gerne. Und wenn das Cabrio hier einfach stehen würde und jemand sagt, nimm es oder kauf es und du musst dann nichts weiter machen, dann würde ich das auch nehmen, wahrscheinlich.
Na,
aber
also, okay.
Ich weiß schon den Titel. Frau Freitag fährt in den Sonnenuntergang. Denkt sie.
Warten
das
wir drauf.
Könnte das nächste Buch werden.
Warten wir drauf.
Über die Höhen und Tiefen auf dem Weg zum Führerschein ist ein Buch von Frau Freitag entstanden. Man lernt nie aus, Frau Freitag. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen und wünschen schönen Sonntag noch.
Und gute Fahrt in Zukunft.
Audienz beim Autopapst.
Also für alle Probleme sind wir gewappnet, die sich mit Ihrem Fahrzeug, welcher Art auch immer, Einrad, Zweiräder, Vierräder.
Genau, Fahrrad sehr gerne auch übrigens. Ja. Ich habe gerade wieder bei mir, ich habe so eine Ritzelkassette letztens wieder von meinem Hinterrad runtergemacht. Ein Akt.
Ja. Du hast noch Kassette?
Ey, ja.
0331 70 99 111. Hallo Robert.
Ja, hallo.
So. Was haben Sie? Auch noch Kassette?
Ja, habe ich tatsächlich.
Siehste?
Noch. Und es geht sogar um ein Auto, wo noch genau die Originalkassette drin ist, nämlich einen 87er 190e mit Automatik, also klassischer Babyband.
Ja. Und was läuft dann da? So 80er-Musik oder was heißt Originalkassette?
Naja, das originale Data Becker Autoradio.
Ja. Nur Becker. Ja, Data
aber
Becker
nicht,
war was anderes.
Nicht die Kassette, das Gerät ist original. Nee,
was ist ein Becker Mexiko oder also so ein richtiges fettes Ding oder nur Becker Europa?
Ihr schweift ab. Robert, was ist mit dem
du
Mercedes?
Du hast mit den Kassetten angefangen. Okay, komm. W201 190e Automatik. Was macht der?
Richtig. Der hat das Problem, dass er beim, wenn man ganz wenig Gas gibt, dann stottert er.
Mhm.
So wie ein Gas bisschen mehr kommt, läuft alles rund und sauber.
Mhm.
Und dieser Effekt, der ist sowohl aus dem Stand, als auch, wenn man auf der Autobahn fährt und eben nur ganz wenig Gas gibt, also mit relativ hoher Geschwindigkeit, ist der auch spürbar.
Ja.
Und ein zweiter Effekt, wo ich glaube, dass der damit zusammenhängt, ist, er geht einfach ohne Vorwarnung ab und zu aus.
Lieben wir besonders. Da ist Patricia Spezialistin.
Na, macht meinen wieder an.
Macht meine, aber die
3K-Lösung.
Genau.
Kerzenkabel kappen.
Hast du gehört?
Nee, noch.
Kerzenkabel noch kappen. Jetzt hat er wieder dazwischen.
Kerzenkabel.
Ja, also Kabel kappen.
Die 3K-Lösung war früher mal ein Standard bei uns. Also die Verteilerkappe, die Zündverteilerkappe, die Zündkerzenkabel und die Zündkerzen selber. Also es hört sich für mich so an, als ob die Verteilerkappe schon ein bisschen alt ist und bei dem Baujahr 87, 30 Jahre alt, könnten vielleicht auch mal noch ein paar neue Zündkabel rein, damit der Hochspannungsstoß an die Zündkerze dann in dem Moment, wo du drauf drückst, auch tatsächlich was zündet.
Robert.
Okay, also ich hatte ihn ja auch schon deswegen in der Werkstatt. Kappe, Verteilerfinger sind neu.
Aha.
Zündkerzen sind neu.
Mhm.
Kabel noch nicht.
Na bitte, versuch, weil das ist die billigste Lösung. Wenn man, das muss man erstmal Grund haben, da muss man einen Grund drin haben, dass es nicht die Zündung ist. Und dann kommt der Rest. Versuch's damit und dann telefonieren wir nochmal.
Tschüssi, Robert.
Ciao.
Und hier geht unser Gespräch nach Mallorca. Hi.
Ja, hallo.
Maitri.
Ja, ich höre euch immer hier auf Mallorca.
Na toll.
Radio 1.
Naja, was
und
sonst?
Eine oder andere Mail habt ihr auch schon beantwortet. Geht's euch?
Was haben wir denn diesmal?
Ja, na, diesmal habe ich was im Auto. Letztes Mal ging es ja um andere Sachen. Es geht darum, Andreas, und zwar quietschten meine Bremsscheiben ganz fürchterlich. Und die Werkstatt hier, also bei mir im Dorf, die haben gesagt, sie wollen die Bremsscheiben anschleifen lassen und die Bremsbelege neu machen lassen und das würde so um 350 Euro kommen. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich frage dich mal, ob es wahrscheinlich im gleichen Preissegment liegt, wenn man da neue Bremsscheiben gleich kauft.
Auf jeden Fall, also das ist wahrscheinlich sogar billiger, denn also wenn man online Bremsscheiben kauft, was war es nochmal für ein Baujahr?
Achso, 2009, Golf 6.
Golf 6, okay. Da gibt es Bremsscheiben von Erstausstattungszulieferern, die liegen vielleicht bei 80 Euro.
Na dann.
Wenn man die neu kauft und Bremsbeläge vielleicht nochmal 40 Euro im Zubehör und der Rest müsste dann Arbeitslohn sein. Also das ist billiger, neue Scheiben einzubauen.
Viele Grüße nach Mallorca.
Also neue Scheiben sind
so ist es.
Mal, ich höre euch ganz schlecht.
Ja, neue Scheiben sind billiger, als die alten nach abzudrehen oder anzuschleifen. Ja,
ich sag nochmal, neue gedacht. Scheiben.
Ja. Also, Grüße nach Mallorca, macht's gut.
Tschüss. Ich bin Fan, ja, ja. Und wenn ihr mal nach Porto Colón kommt, das habe ich euch auch schon mal geschrieben, lade ich euch gerne hier am Strand auf dem Bein.
Danke, tschüss. So, jetzt haben wir aber schnell noch Thorsten. Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier.
Was kostet denn so ein Flug dahin?
Keine Ahnung, kümmere dich um Thorsten.
Ja,
hallo Thorsten.
Guten Tag.
Hallo. Ja, ich habe ein Kleinkraftrad, eine Kymco Agility.
Aha.
Also so unter 50 Kubik.
Also ein Roller, wenn man so will.
Genau, so ein Roller. Und bin mit dem auch ganz zufrieden und bin gefahren, auch sogar in der kalten Jahreszeit. Das ist ganz gut, weil ich brauche keinen Parkplatz zu holen.
Was ist das Problem, Thorsten?
Das Problem ist, ich habe jetzt seit dem Winter bin ich gefahren, irgendwie war es ein bisschen feucht und auf einmal fängt der an, bei die Drehzahl abzufallen und dann stockt der und das geht dann von Drehzahlen um 5.000 auf einmal auf 2.000 runter. Und ich schnippe, also ich merke richtig, wie der bremst, dann kommt die Drehzahl wieder, dann geht es wieder hoch, dann fährt er ein Stück wieder, dann geht es wieder runter. Hab mit im Laufe der Zeit gemerkt, dass es Temperatur- und feuchtigkeitsabhängig ist.
Okay, da kommen wir auch wieder in Richtung Zündspule.
Andreas.
Da kommen wir auch wieder in Richtung Zündspule. Okay. Ja, also wenn es Temperatur und Feuchtigkeit ist, wie alt ist der? Also die altern einfach, die Dinger. Und du musst einfach mal gucken im Dunkeln bei laufendem Motor, ob es da funkt. Im Bereich der Zündspule, Zündkerze, also Zylinderkopf. Unter der Sitzbank. Dazu muss man die Sitzbank ausbauen und die Schale ausbauen. Und wenn es da funkt, ja, dann muss entsprechend Ersatz daher.
Thorsten, mein Lieber.
Aha.
Schönen Sonntag wünschen wir dir.
Viel Erfolg. Tschüss.
Auch so. Danke. Tschüss.
Um 14 Uhr danach geht's weiter mit der Hörbar Rust und bei Bettina zu Gast Marco Baldi, das Alba-Urgestein, der Mann, der aus einem kleinen Club einen großen machte und von Anbeginn der Albatrosse mit dabei ist. Du guckst mich so zweifelnd an. Von Sport hast du keine Ahnung, ne?
Nein, du Automobilsport, da bin ich ziemlich gut. Aber diese ganzen
Ballgeschichten,
weil ich bin ja Bewegungsidiot, ich kann sowas nicht.
Also, der Bewegungsidiot ist zum Glück an anderer Stelle äußerst versiert. Also sagen einige.
Was meinst du denn? Also du bist ja unabhängig.
Ich wollte mal gucken. Nein, wir freuen uns auf den nächsten Sonntag, da sind wir wieder da. Die Sonntagsfahrer sind Andreas Kessler,
und
the greatest.
Ja?
Tschüssi.
The second greatest. Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.